Willkommen zum Tamawong Podcast. Wir sind Andreas Kühne
und Felix Fechner.
Wir leiten die Tamawong Schulen in Neustrelitz seit 1990
und in Rostock seit 2011. In unseren Schulen beschäftigen wir uns mit klassischem Kung Fu als gesunde Lebensweise in der heutigen Zeit.
Dazu gehören chinesische Medizin, Selbstverteidigung, Qigong, Ernährungslehre, Heilkräuter, Meditation und Tuina.
In diesem Podcast möchten wir unsere Konzepte und Erfahrungen mit euch teilen
und euch hoffentlich inspirieren.
Das Thema des heutigen Podcasts ist Überforderung und Erschöpfung im Alltag. Das ist ein total spannendes Thema, weil es, glaube ich, uns alle betrifft. Und das kam jetzt in der letzten Zeit im Kurs ab und zu mal vor, dass der Wunsch war, sich dieses Thema etwas genauer anzuschauen. Und das wollen wir heute mal machen.
Und da gibt's natürlich auch bei jedem irgendwie Sachen, die man da kennt. Jeder ist bestimmt schon mal, hat sich so mal gefühlt oder jeder kennt auch andere, die sich so fühlen. Das ist also ein sehr verbreitetes Thema und wir haben das von mehreren Seiten schon mal jetzt gehört, dass wir darüber mal reden sollten und freuen uns, dass wir darauf mal eingehen können. Das sind erstmal vielleicht so, was meint man allgemein damit? Man meint dieses Gefühl, was man hat dann vielleicht, dass man einfach ständig müde ist, sich irgendwie ausgelaugt fühlt, auch eine gewisse Lustlosigkeit, die entstehen kann dann. Oder dass man schnell reizbar ist, irgendwie Schlafprobleme haben kann, bis hin natürlich zu Beziehungsproblemen.
Stress entsteht ja auch meist irgendwie, ne, durch so irgendeine Art von Wechselwirkung, sei es auf Arbeit, sei es familiär, sei es wohnungsbedingt oder sonst wo. Und das wirkt sich dann auf den eigenen, ich sag mal ganz doof, das eigene Funktionieren aus. Und dann natürlich, wenn man da gereizt ist, dann oder angeschlagen ist, dann merken das die Leute um einen herum natürlich auch.
Wir haben ja aus unserer chinesischen Philosophie-Sicht heraus, versteht man ja solche Symptomatiken, solche Disharmonien, solche, ich will jetzt nicht das Wort Krankheiten sagen, aber einfach, dass man sich nicht wohl fühlt, sagt man eigentlich im Grunde, man fühlt sich dann nicht wohl, wenn man eigentlich verpasst hat. Wir sagen immer diese drei Sachen dabei, dieses zeitgerecht, maßgerecht und beziehungsrichtig, sich anzupassen, zu justieren. Und wenn man das irgendwie verpasst, dann stagniert man und dann fühle ich mich nicht wohl. Und wenn ich also immer diese drei Aspekte, wenn ich das irgendwie hinkriegen würde, würden wir uns faktisch eigentlich eher immer wohlfühlen.
Was ja letztlich auch einfach nur Trainingssache ist, ne? Also das kann man ja üben, das ist ja jetzt kein Hexenwerk, das machen wir ja alle auch schon. Bloß manchmal hapert es eben an der einen oder anderen Stelle. Und dann entstehen eben solche Sachen, wo wir sagen, Krankheiten sind ja auch nichts Schlechtes oder so. Das ist einfach dann ein Hinweis, dass da eine Anpassungsnotwendigkeit einfach besonders da ist.
Und dieses Wort Stagnation benutzen wir halt ganz viel und meinen damit im Grunde die Stagnation, wenn man das jetzt noch öfter sagt, wir meinen damit die Stagnation dieser Anpassungsnotwendigkeiten. Und die meisten Menschen spüren in der Regel ja auch den Anpassungsdrang, also sie haben meist die richtigen Empfindungen. Die Frage ist halt dann immer nur, was man damit macht und ob man die ernst genug nimmt und wie man praktisch dann damit umgeht. Und das wollen wir jetzt mal kurz einmal beleuchten. Wir haben ja in unseren Konzepten, fassen wir das grob so zusammen und sagen, diese Justierungs- oder Anpassungsprozesse, die eigentlich natürlich sind, die entstehen ja durch Bedingungen. Und da haben wir vier große Bedingungsgruppen, die wir ansprechen immer.
Und da haben wir die Emotion und die Konstitution und / Vitalität einfach auf unserer Seite. Dann auf der anderen Seite haben wir mehr die Umgebung, Umgebungseinflüsse und dazwischen natürlich die permanente Wechselwirkung der Lebensweise. Also Emotion, Konstitution, Lebensweise und Umgebung.
Da sind sozusagen jetzt alle anderen Sachen drin. Da haben wir einfach so vier große Punkte draus gemacht, dass man das leichter überschauen kann und dann kann man so nach und nach da reingehen und das sich besser angucken, damit man ein bisschen Übersicht hat, einfach so strukturell. Aber diese vier großen Bedingungsgruppen, wie wir sie nennen, darin laufen im Grunde diese Wechselwirkungen und Justierungen ab. Und darauf müssen wir eigentlich eingehen und schauen, dass wir das, wie vorhin schon gesagt wurde, zeitnah beziehungskorrekt, also das heißt auch in welcher Beziehungsrichtung dann und im richtigen Maß regulieren.
Ich habe noch den Begriff, ich erinnere mich gerade, ich glaube, in einem anderen Podcast haben wir das auch schon mal so leicht angeteasert. Ich kenne das als noch die vier Quellen der Disharmonien. Das sind ja so verschiedene Begrifflichkeiten,
ja,
um das so
ein zu... Älterer, ja, ne, genau, das ist auch ein schönes Wort.
Und was damit gemeint ist, also das sind jetzt nicht vier Bereiche, die isoliert voneinander da sind, sondern es sind eher wirklich Bereiche, die bestimmte Prozesse oder Ebenen genauer beschreiben. Und von verschiedenen Wegen können wir jetzt quasi, wenn es uns um Gesundheit oder in diesem Fall um Stress oder eigentlich um jedes Problem oder Herausforderung, was aufkommt, können wir über diese vier Bereiche gucken, wie wir dort ansetzen können, damit es für uns vielleicht besser funktioniert.
Und die Stärke dieser chinesischen Denkweise ist ja, dass man den Menschen praktisch ja nicht isoliert betrachtet in seiner reinen Trennung von der Umwelt, sondern dass man ja die Gesundheit und das Wohlempfinden des Menschen an sich nicht als Statik begreift, die man so festzurren könnte oder als eine feste Einstellung machen könnte, sondern dass unser Gesundheitsempfinden, unser Wohlempfinden eigentlich nur haltbar ist, indem es sich ständig neu erzeugt wird. Also dass dieser Flussgedanke, also wir müssen uns die ganze Zeit uns neu anpassen, uns neu regulieren und dadurch können wir uns dann wohlfühlen. Und wenn wir aber Dinge zu statisch etablieren, dann ist zwangsläufig, dass eigentlich Stagnation entsteht. Aber wir neigen immer dazu, dass wir denken, wenn wir einmal was gefunden haben, was irgendwie gut ist, dass wir denken, wenn wir das jetzt festhalten, dann bleibt auch alles gut. Und genau diese Denke ist eigentlich verkehrt. Mhm. Und das ist die große Stärke dieser Sichtweise, dass eben eigentlich alles in seiner Dynamik verstanden wird, in seinem Flussqualität.
Und auch wenn wir uns nochmal diese Bedingungsgruppen, die wir genau angucken, dann sehen wir da ja eigentlich, dass dort alles in permanenter Veränderung ist. Also es gibt dort nichts, was irgendwie wirklich über Tage, Wochen, Monate, Jahre hinweg gleich bleibt. Die Umgebungseinflüsse ändern sich. Das müssen wir rausgucken, sehen wir eigentlich von Tag zu Tag. Wir sehen, dass unsere Lebensweise, also manchmal essen wir, manchmal essen wir nicht, mal schlafen wir nicht. Also alles ist ja eine permanente Abwechslung und Veränderung. Unsere Konstitution, unsere Vitalität ändert sich, unsere Emotionen ändern sich. Also es wäre eigentlich doof zu sagen, wir brauchen etwas, was wirklich fest ist. Also Anpassungsfähigkeit ist so eigentlich der Clou dazu, das alles in Harmonie zu bringen.
Und die Natur oder die Beobachtung der Natur zeigt dann auch genau das. Und das ist ja auch wieder eine Sache, die man in der chinesischen Philosophie macht, dass man sagt, wenn man die Natur beobachtet, erkennt man eigentlich Fluss, man erkennt Rhythmen. Das Wort Rhythmus, das bringen wir jetzt nochmal rein, weil wir das brauchen heute ein bisschen. Und wir haben halt sehr große Rhythmen, wir haben kleine Rhythmen. Felix, du hast ja eigentlich gerade auch schon Rhythmen genannt, ne? Mhm. Was du gesagt hast, Schlaf oder Essen oder so. Aber ein großes Problem, was wir vielleicht uns selber gebaut haben, ist vielleicht, dass wir in unserer Entwicklung, ich würde sagen, Menschen haben natürlich zu allen Zeiten irgendwie immer Stress und können sich erschöpfen aus unterschiedlichen Gründen. Aber wir wollen ja gucken, was heute so die Gründe sind. Und einer der heutigen wichtigen Dinge ist wahrscheinlich, dass diese großen Rhythmen, die es halt gibt in der Natur, und wir sind ja Teil dieser Natur und in Beziehung mit dieser Natur, ich sage jetzt mal nur als Beispiel Jahreszeitenrhythmus, dass wir uns von diesen Rhythmen durch unsere technischen Errungenschaften eigentlich kompensatorisch abgekoppelt haben und eigentlich damit Stagnation gefördert haben.
Ja, also wir befinden uns ja gerade in der, wir sagen ja die kalte Jahreszeit hier bei uns, aber so kalt ist es gar nicht. Also es sind mindestens 17, 18 Grad bei den meisten. Irgendwie ist es auch nicht nur, also es ist viel länger hell, als es natürlich da wäre und damit koppeln wir uns natürlich ein bisschen ab. Was auf der einen Seite natürlich viele Vorteile bringt, aber es bringt natürlich auch irgendetwas aus der Balance. Weil selbst im Sommer machen wir das auf der anderen Seite dann, also es überall gibt es dieses durch Technologie können wir es uns bequemer und leichter machen und Sachen, die uns unangenehm sind, so ein bisschen wegschieben. Und das ist eben angenehm und dadurch so verlockend.
Ich hatte mal einen Lehrer in San Francisco, der hat gesagt, also es war so ein Chinesisch-Medizin-Lehrer, und der hat halt gesagt, man muss die Kulturen beobachten und sich die Traditionen und Riten von Menschen in bestimmten Kulturen angucken. Und daran kann man dann diese Rhythmen, die die Natur erfordert, mit denen wir umgehen müssen, wiedererkennen. Das ist natürlich bei uns auch so, ne? Deswegen haben wir ja zum Beispiel Traditionen, dass wir in der, du hast gerade gesagt, diese kalte und dunklere Zeit, die wir jetzt gerade haben, deswegen haben wir da ja zum Beispiel Traditionen, wo wir dann mehr Licht anmachen wollen, also wo wir vielleicht Feste haben, wo wir sowas machen, wie so Lichtfest oder sowas. Und das sind ja im Grunde Anpassungen daran. Das Gefahr entsteht halt nur, wenn an diesen Anpassungen sozusagen, die den Fluss erhalten, aber dann Kompensationen werden, die dann uns von diesem Rhythmus komplett abkoppeln. Ne, das ist ein Unterschied. Also eine Tradition geht ja um mit einer jahreszeitlichen Dynamik oder einer jahreszeitlichen Realität und passt sich daran an. Aber eine Kompensation koppelt sich davon ab. Und wenn ich halt, also was haben wir, ne, was fällt uns da ein? Also Strom oder ne, also elektrisches Licht.
Also etwas anderes übernimmt
ja
etwas, was wir eigentlich selber machen könnten. Das heißt, wenn ich morgens mir meinen Tee, meinen Kaffee oder was auch immer ich trinke, wirklich erstmal selber machen müsste. Ich muss Holz holen, ich muss es anfassen, ich muss es entzünden, ich brauche Zeit dafür, ich brauche irgendwie Wasser, was trinkbar ist. Das heißt, da steckt ja so, so viel mehr hinter und mein Körper wäre auch noch ganz, ganz anders aktiv und fähig, dann auch das zu trinken und so weiter und bereit zu sein für den Tag. Aber das umgehen wir ja. Wir drücken einfach auf den Knopf und fertig.
Und jetzt wird aber praktisch erwartet, dass du diesen Knopf hast. Also die Gesellschaft sozusagen sagt jetzt nicht, du hast Zeit, morgens Holz holen zu gehen und hast Zeit, sondern es wird eigentlich erwartet, dass dein Lebensrhythmus so effizient und so dicht geschachtelt ist, dass du das nicht mehr machen musst, weil du brauchst nicht mehr auf den Knopf drücken, sondern du kannst es ja programmieren, dass die Heutzutage einfach anspringt oder kannst sogar programmieren heutzutage, dass dein Teewasser schon steht, wenn du stehst.
Ja.
Aber der Punkt ist ja auch nicht, dass wir das schlecht reden wollen. Wir wollen ja wieder davon sprechen und sagen, es geht immer, wie nutze ich eine Errungenschaft, ein neues Wissen oder eine neue Erkenntnis? Wie nutze ich das? Nicht Dinge sind schlecht oder gut, sondern wie gehe ich damit um?
Aber trotzdem, darf ich nur mal ganz kurz? Ich finde das an der Stelle irgendwie so witzig und darüber haben wir vorhin kurz gesprochen, dass dieser Knopf, der doch so toll ist. Also es gibt ja mittlerweile Wasserhähne, da bin ich selbst überrascht. Da kann ich irgendwie mir aussuchen, ich muss nur einen Knopf drücken, kommt Sprudelwasser raus, kommt kochendes Wasser raus, kommt kaltes Wasser raus, es kommt alles mögliche und das ist auch alles super gefiltert. Das ist ja eine super Technologie. Und du hast es schon, Strom, Heizung, Häuser, Fenster, Klimaanlagen, also was ist ja richtig toll irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Aber gleichzeitig haben wir deshalb auch wieder neue Probleme. Also das, was man sich so wünscht, es wäre doch toll, wenn das und das in meinem Alltag wäre, wenn ich keinen, also was jetzt gerade ja passiert, ist ja viel Digitalisierung von Papierschriftkram, von E-Rechnungen oder sonst was, was es ja auch wieder einfacher machen soll und sowas gab es eben halt schon immer und bisher war es selten so, dass dann wirklich Probleme nachgelassen haben, es sind einfach dann andere Probleme wieder dazugekommen.
Und wenn man das weiß, dann kann man vielleicht damit umgehen. Mhm. Wenn man das aber nicht weiß und einfach erwartet, dass ich das nur, wenn ich das tue, dass es dann leichter wird, dann laufe ich in diese Falle, dann laufe ich in diese Stagnationsfalle. Du hast es gerade gesagt, aber ich nenne das immer so die Versprechen der 50er, 60er so, ne? Mhm. Wo man so, als es anfing mit der Computertechnik, wo man dann, also ich denke immer dran, weil ich so Bücher habe aus der Zeit, wo dann steht, wenn man dann in den 90ern, ne, so, oder im Jahre 2000, wenn die Computertechnik so weit ist, dann wird der Mensch sich total zurücklehnen können, kann sich ganz toll entspannen, weil alles wird dann von Maschinen gemacht werden und wir können sozusagen nur so kreativ sein und haben ganz viel Freizeit und können Kultur. Das ist ja genau gegenteilig passiert. Mhm. Und das liegt eben nicht an den Maschinen, sondern das liegt, wie wir damit umgehen und was wir damit machen. Aber im Grunde haben wir diese Räume, die wir da schaffen, weil irgendein Gerät irgendwas macht, dass du, wie du sagst, das fließend Wasser da ist und ich nicht losrennen muss morgens mit dem Krug zum Fluss oder so. Dieser Raum, der da aufgeht, der wird sofort mit neuen Aufgaben gefüllt.
Ganz genau.
Das ist das eigentliche Problem, ne?
Was wir auch ja irgendwie schon so haben, ist, dass selbst wenn ich persönlich das anders sehe, wenn ich selber sehe, ich brauche gerade mehr Zeit dafür, ich würde jetzt wirklich den kompletten Weg gehen, es ist ganz selten so, dass das komplette Umfeld, der Arbeitgeber, die Kultur irgendwie dann sagt, na gut, dann nimm dir die Zeit, ruh dich da aus oder mach das in dem Tempo, was für dich eben passt.
Das ist halt diese Falle, dass man sonst, also sozusagen wird aus, die Konkurrenz haut einen dann weg, ne? Man wird, ist dann selber der Langsame. Und ist eben, wie du sagst, nicht einfach dann individuell, sondern sobald die Masse das macht mit dem Schalter, sind die drei, die das nicht machen, sind dann zu langsam für alles andere. Aber dann steht dann wieder eine Diskrepanz. Und deswegen reden wir immer davon, dass es zum einen natürlich eine Ich-Seite gibt, wie ich mit den Dingen umgehe. Es gibt aber auch so eine Gruppensog-Sache, ne? Die darf man auch nicht vergessen, natürlich.
Ja.
Aber auch das, auch trotzdem muss man damit umgehen, ne? Man kann es ja nicht einfach so völlig so lassen. Aber wir müssen uns halt darüber bewusst werden, dass man nicht die falschen Erwartungen an zum Beispiel solche technischen Errungenschaften stellt. Und diese Sache mit dem, dass wir alle gedacht haben, wir haben alle ganz viel Zeit, ist halt auch noch ein Punkt, dass diese, wenn ich jetzt zum Beispiel losgehe und morgens ein Holz hacke, habe ich da die Zeit auch verbraucht, faktisch. Als wenn ich jetzt einfach nur einen Knopf drücke, die Heizung ist an. Der Punkt ist aber nur, dass wir durch diese technischen Unterstützungen immer mehr Dinge machen, die eine sozusagen mehr so eine mentale Belastung nachher darstellen und dass diese relativierende, sagen wir mal, mehr so meditative Bewegung, die ich vielleicht beim Holzhacken habe, durch die Wiederholung oder beim Wasserholen mit dem Krug, durch die Strecke einfach, dass das wegfällt.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Also es geht auch bei unserem Vorschlag nicht darum, wieder jetzt irgendwas zu reduzieren eigentlich, sondern das richtige Maß irgendwie zu finden von dem, ja, du, ich, ganz plumpen, der geistigen und der körperlichen Aktivität so ein bisschen. Was ich spannend finde, ist, dass es so schwer fällt, also das merke ich bei mir selbst auch und bekomme das auch irgendwie in größeren Kreisen mit, es fällt schwer, zurückzurudern. Also da kommt irgendwie eine tolle Errungenschaft und es fällt schwer einfach dann zu sagen, ah, das war eine doofe Idee, lass das mal wegmachen oder so. Da habe ich gerade gehört, dass es in Australien jetzt ein Gesetz gibt, dass man erst ab dem 16. Lebensalter dann quasi in den sozialen Netzwerken irgendwie aktiv sein kann und vorher ist es quasi per Gesetz verboten. Und das ist natürlich ganz schön krass, da würde man sich hier so, oh Gott, da fühle ich mich aber sehr eingeschnitten für, aber es ist bestimmt umstritten auch, wieso, weshalb, warum, aber ich finde diesen Schritt, das ist so selten, dass wirklich etwas im Nachhinein wieder reglementiert wird.
Ja, und ich glaube, das ist einfach ein Versuch, mit dieser Sache umzugehen, oder? Das ist ja jetzt, auch, man schafft es ja nicht ab, man versucht einen Umgang damit zu, wie gesagt, ob das gut ist oder nicht, weiß man nicht, aber ich glaube, das ist nur der Weg, also zumindest ist das ein Versuch, dass jemand versucht, damit umzugehen, das ist, denke ich, sinnvoll. Und diese Aspekte sind ja unheimlich viel, könnten wir ja ganz viele Sachen aufzählen, ne, die das zeigen, diese. Deswegen will ich noch einmal diesen Punkt betonen, auch nochmal so aus unserer ganzen Kung-Fu-Sicht daraus. Es gibt eben dieses Phänomen, dass was Stress nochmal ganz stark ausmacht. Und zwar, wenn ich jetzt ein Problem habe, so, und jetzt bin ich morgens in meiner Küche und denke über das Problem nach. Und das, sagen wir mal, stresst mich ein bisschen so, weil ich habe vielleicht eine Arbeitsaufgabe, die ich irgendwie nicht gleich gelöst bekomme und so, vielleicht Sorgen. Und jetzt muss ich zur Arbeit. Jetzt gehe ich da zu Fuß hin und brauche den Fußweg eine Stunde und laufe jetzt eine Stunde zu meiner Arbeit. Einfach so laufe ich. Dann entsteht zwangsläufig durch diese Stunde Laufen, entsteht einfach eine Routine. Es entsteht eine Art Meditation, es entsteht eine Relativierung. Und dadurch ist das Problem ja nicht weg, was ich hatte, aber es ist relativiert und ich gehe anders damit um. Wir würden aber heute diese Arbeitsstrecke mit dem Bus, mit der Straßenbahn oder mit dem Auto oder so. Das heißt, da habe ich eine andere Art, mich zu beschäftigen. Und selbst wenn ich mit dem Zug fahre, machen die meisten dann irgendwelche Arbeiten im Zug. Wenn ich mit dem Auto fahre, muss ich auf den Straßenverkehr achten. Das heißt, ich bin immer wieder im Fokus und angespannt und es kommt nicht zu dieser effektiven Relativierung. Wir haben faktisch zu wenig so Dilly-Dally-Arbeiten, die routinenhaft und meditativ sind, wo die so lange dauern, dass diese Relativität entsteht und das beißt uns dann so ein bisschen in den Rücken für diese Stressaspekte. Dadurch wird das also eng.
In unserem Training sagen wir auch, also zumindest steht es bei uns in der Hausordnung drin, ich denke mal bei euch auch, dass es total Sinn macht, mindestens 10 Minuten vor Kursbeginn da zu sein, sodass man erstmal auch Zeit fürs Ankommen hat. Also ich beobachte das natürlich auch, dass Leute auf die Minute, auf die Sekunde dann ankommen, manchmal ein bisschen spät kommen und das ist ja genau dieses Gehetze hin und her. Und dann brauchen die logischerweise eine Zeit, um anzukommen. Das machen wir ja auch durch Übungen, dadurch, dass wir feste Abläufe haben, Atemübungen am Anfang haben, um dort anzukommen. Aber genau dieses 10 Minuten vor Dasein im Raum, bei der Gruppe, bei sich anzukommen, genau das sind diese wichtigen Umkehrpunkte. Wenn man auch bei der Atmung, Entschuldigung, noch eine Sache. Und zwar, das ist ja nicht nur Einatmen und Ausatmen, es ist ja auch dieser fließende Übergang von einem zum anderen, also diese Übergänge, das Relativierende von einem zum anderen. Das sind so Sachen, die schnell weggekürzt werden irgendwie, weil das ist ja freie Zeit, die kann man ja noch effizient, effektiv mit anderen Dingen noch füllen oder so.
Und da hätten wir praktisch jetzt gleich unsere erste kleine Empfehlung, die wir hier sagen könnten, nämlich, wir haben es ja schon angesprochen, dass man so, wie man mit den Dingen umgeht, dass es darauf ankommt, auf dieses Maß, haben wir schon gesagt. Aber so ganz konkret könnte es sein, dass man nicht alle Dinge weglässt, die ineffizient erscheinen. Dass man nicht sagt, Mensch, warum hackst du denn noch Holz? Kauf dir doch einen Spalter. Warum machst du denn das? Kauf dir doch dafür eine Maschine. Also diese Denke. Dass man das nicht einfach immer macht. Dass man sagt, manchmal, also Aber mir kann ich das auch sagen, mit dem Holzhacken zum Beispiel. Ich, wie oft mir Leute schon empfohlen haben, dass ich mir einen Holzspalter kaufe. Aber ich mache das einfach deswegen nicht, weil ich, wenn ich dafür Zeit habe, freue ich mich, wenn ich das einfach so hacken kann. Es geht garantiert effizienter. Aber wenn wir mehr überlegen, wann ist Effizienz sinnvoll, aber wann ist eigentlich der Weg tatsächlich die Effizienz? Wann ist der Weg das Ziel? Wann ist da, wann liegt darin eine Qualität? Dass wir nicht immer nur suchen, die Qualität im Ergebnis zu suchen, sondern die Qualität auch in dem Prozess zu sehen. Wenn wir das, glaube ich, mehr machen, fangen wir automatisch an, weniger gestresst zu sein.
Ja. Das ist auch wieder ein Bezug nochmal zum Kung-Fu-Training. Wenn wir Sparring machen, also so Zweikampfübungen, dann ist es natürlich total wichtig, dass wir voll im Fokus sind. Dass wenn ich also mit meiner Konzentration bei mir, bei der Umgebung, bei meinem Partner bin, und dann ist irgendwann der Moment, wo das Sparring vorbei ist, und dann möchte dieser Fokus auch mal sich entspannen. Und eigentlich wäre es total toll, danach die Zeit zu nutzen für eine kurze Meditation, kurzes Innehalten, um genau diese Umkehrung zu haben, und nicht sofort mit der nächsten Übung zu starten, wo dann wieder Fokus, weil ganz plump gesagt, für eine Balance braucht es das sinnvolle Verbinden von diesen beiden Polen Fokus und Nicht-Fokus, Anspannung, Nicht-Anspannung, also Effizienz und Nicht-Effizienz.
Ja, und so wie man sozusagen so didaktisch dann zum Beispiel so eine Unterrichtsstunde aufbaut auch, ne, so muss man sein Leben auch ein bisschen aufbauen. Und ich sage nochmal, die Gefahr ist, glaube ich, einfach zu denken immer, das ist nicht effizient oder das ist nicht wertvoll, wenn ich nicht irgendwie was Produktives schaffe oder so. Dass eben solche Zeiten, wo ich sage, ich sitze jetzt nur rum mal oder ich lese irgendwie ein Buch, was halt nicht ein Learning-Buch ist, dass ich dann immer denke, das ist ineffizient. Ich habe ganz viel das bei Klienten erlebt, ne? Wenn ich gesagt habe, liest du mal ein Buch, und dann sagen die ja, und sage ich, was denn? Dann ist es meistens ein Learning-Buch, und dann sage ich, warum liest du nicht mal irgendwas anderes, weiß ich, als Donald Duck oder so. Und dann sagen die dann sofort, naja, da habe ich da nichts von. Also man sieht den Wert nicht nur anhand der sozusagen meditativen Bewegung, die da eigentlich entsteht. Also diese Qualität sehen wir nicht mehr. Und das ist, glaube ich, wo wir alle was machen können.
Ja.
Trotz allen Umgebungsbezwängen, und wir müssen Leute zur Schule bringen und wir müssen einkaufen fahren. Also wir haben ja ganz viele Umgebungs, sag ich mal, Bedingungen, die wir sind, wie sie sind. Aber es gibt trotzdem ganz viel Raum, wo wir was machen können. Und das ist dieser Raum, wo wir da die Wahl haben. Da müssen wir sie auch tun.
Das bringen uns ja auch irgendwie Kinder, zumindest kleinere Kinder, auch gut bei, merke ich gerade bei meiner Tochter, dass sie natürlich irgendwie nacheifert das, was wir machen, und aber manchmal ist es einfach genug, dann braucht sie ihren Raum, wo sie sich dann irgendwie zurückzieht und irgendwie Kleinigkeiten bastelt, malt, spielt, was nicht ergebnisorientiert ist, sondern einfach nur relativierend, verarbeitend, irgendwie so.
Ja, und das dürfen wir uns als Erwachsene nicht weg organisieren oder sagen, das dürfen wir nicht mehr haben oder das steht uns nicht mehr zu, ne, weil wir jetzt so erwachsen sind. Und dann nochmal, ich will das nochmal betonen, einfach, wir müssen halt aufpassen, dass wir die Welt nicht immer statischer machen, also immer stabiler, weil diese Stabilität, die es scheinbar ja nur gibt, die ist eigentlich die Basis für Stagnation. Die Wirklichkeit die wirkliche Stabilität liegt in der maßvollen Transformation. Ja?
Ja.
Und da müssen wir ein bisschen hindenken, dass wir nicht alle Sachen in unserer Umwelt so basteln, dass sie immer stabiler und immer fester sind. Und dann brauchen wir uns halt nicht wundern, dass wir dann irgendwann in einer dicken Stagnation sitzen.
Weil das eben nicht natürlich ist. Also wenn wir so ein bisschen auf die Lösungsstrecke jetzt hier zugehen, dann ist es eben genau dieser Punkt, dass wir das erkennen wollen. In unserer Philosophie ist das Natürlichste der Welt, zumindest erstmal in der Theorie. Und das gilt es eben dann mehr und mehr zu beobachten und für sich selbst zu erkennen. Weil wenn wir es jetzt einfach nur sagen und man das aber für sich selbst nicht erkennt, dann hilft einem das vielleicht im praktischen Umsetzen nicht so wirklich. Aber das Leben funktioniert rhythmisch. Das erleben wir einfach, das können wir beobachten und das dürfen wir als Erkenntnis wirklich tief in uns reinlassen.
Also Konsequenz, mehr rhythmisch sein, rhythmisch sich erlauben, sich besser anpassungsfähig halten dadurch und auch annehmen, dass nicht alle Momente die gleiche Leistung schaffen, also dass wir nicht immer die gleiche Leistungsfähigkeit halten können. Und wir haben vorher im Vorfeld kurz drüber gesprochen, Felix, ne? Und wir haben gesagt, das merkt man ein bisschen im Alter, ne? Das ist aber auch irgendwie gut, also das ist nicht nur, viele denken ja, Alter ist nur so, dass man so schwächer wird, ist irgendwie blöd, aber man merkt eigentlich auch etwas man merkt im Grunde ja auch mehr, was man eigentlich braucht und was man nicht braucht. Man wird eigentlich maßvoller auch, ne?
Und dadurch entsteht eine gewisse Weisheit, weil man dann ja weiß, okay, was habe ich eigentlich gelernt über die Jahre? Und es macht also Sinn, diese Leute auch ein bisschen wieder denen zuzuhören.
Genau, also auch auf Altersweisheit zuhören in Relation zu neuer Innovation, ne? Diese Kopplung ist gut. Und dann haben wir noch gesagt, generell wissen, wo das Maß ist und sich damit beschäftigen und auf sich selber auch hören. Ich habe das auch gerade mit meiner Tochter gerade widersprochen. Das, was man fühlt, erstmal wirklich annehmen. Mhm. Was man damit macht, ist noch das Zweite. Aber wenn ich das, was ich fühle, schon mal erstmal wegdrücke und sage, das ist auf jeden Fall falsch, bin ich schon auf der falschen Spur. Also erstmal das, was ich fühle, erstmal annehmen. Wenn ich das Gefühl habe, es reicht oder ich bin jetzt müde, dann muss ich das erstmal annehmen, erstmal als Wahrheit. Das ist erstmal wichtig. Also diese Authentizität zu den eigenen Gefühlen.
Und besonders hat man da ja schon den ersten Schritt geschafft, weil man nimmt es dann ja scheinbar schon wahr. Weil viele Leute haben auch schon Probleme, überhaupt sich selbst wahrzunehmen in dieser Unterschiedlichkeit. Also wahrnehmen und dann wäre annehmen eben ein logischer, guter nächster Schritt.
Das würde ich immer wieder so betonen und hinweisen, dass man das, was man spürt, was man fühlt, erstmal annimmt und dann kann ich das verantworten in der oder der Weise. Und das andere, was wir vorhin noch gesagt haben, war auch, dass man, also wir haben gesagt, mit dem im Alter, ne, diese Altersweisheit zuhören. Und dann gibt es auch noch natürlich, dass wir zwischen Mann und Frau besser zusammenarbeiten, weil Frauen haben ja auch nochmal eine andere Rhythmik als wir Männer. Wir haben ja auch eine Rhythmik, aber Frauen haben eine andere Rhythmik, alleine durch den Zyklus. Und dieser Zyklus, deswegen ist es auch ja ein Zyklus, der kann natürlich auch keine gleichbleibende Output-Niveau-Haltung haben. Und dass man das dann aber ablehnt und denkt, jetzt bin ich in der einen Hälfte des Zyklus einfach nicht so gut, ist halt völlig falsch, sondern das ist halt eine andere Qualität. Wir haben es in vielen Kursen schon diskutiert. Es geht darum, in allen den Zyklusphasen die andere Qualität, die da existiert, die wieder anzunehmen und die dann wieder auch ausdrücken zu können. Und die Gesellschaft muss diese Qualität auch abfragen. Und dann entsteht da auch wieder eine Relativierung.
Ja, und da geht es aber erstmal los, dass wir überhaupt sowas wahrnehmen, bevor wir dann irgendwie die Finger auf andere zeigen, dass die dann bitte doch dann auch die entsprechenden Angebote für mich schaffen. Aber es fängt eben an, dass ich das für mich in meinem kleinen Rahmen eben genauso sehe und ausdrücken kann, lerne, wie das eben geht, so dass es passt.
Das ist total so, ne? Und deswegen haben wir, gut, dass du das gerade sagst, wir haben letztens in diesem Frauenkurs, haben wir das auch nochmal besprochen und da haben wir genau das gesagt, dass wenn die Leute, so Frauen wie die Männer, sich ihre eigenen Qualitäten nicht bewusst werden, dann kann es auch nicht gesellschaftlich abgebildet werden. Mhm. Ja, das ist halt der Punkt. Ja, zusammenfassend.
Ganz kurz, mir fällt noch eine Sache ein, weil wir so daoistisch irgendwie rumlaufen, nicht als Daoisten, aber so daoistisch inspiriert. Das heißt, wir gucken uns an, wie passen sich andere Leute an, wie passen sich andere Systeme wie Pflanzen oder Tiere eben auch an. Und wenn du jetzt sagst, okay, wir als Männer können von den Frauen uns was abgucken, wie die eben zyklisch umgehen. Frauen können sich was von Männern ein bisschen abgucken, aber eben in der Balance. Und genauso können wir was von Bäumen uns abgucken, wir können uns was von Tieren abgucken. Wenn wir in unser Training gucken, wir haben verschiedene Tierformen, wir stehen wie eine Säule oder wir verwurzeln uns. Also wir nehmen ja ganz viele Sachen auf, weil wir eben nicht nur eine Prozessdynamik und Tempo haben, sondern eben logischerweise verschiedene.
Deswegen wieder dieser Spruch, Natur beobachten hilft uns, Rhythmen zu erkennen und hilft uns, uns zu verstehen. Ne?
Ja.
Und wir machen ein bisschen manchmal das Gegenteil, dass wir versuchen, die Natur so umzugestalten, dass sie sich weniger dynamisch verhält und dann erkennen wir uns sozusagen in der umgestalteten Natur erst wieder. Ne? Das ist so ein bisschen ein Widerspruch.
So, dann sind wir jetzt also bei diesen, wollen wir unseren Dreisatz mal versuchen, hier runter zu brechen?
Ja, genau. Wir können mal zusammenfassen, oder?
Ja. Also das Erste haben wir jetzt, glaube ich, umfassend erklärt, aber wir sagen es trotzdem nochmal, weil es jetzt zu diesem 1-2-3-System-Schema passt. Und zwar haben wir gesagt, wir wollen Rhythmen erkennen. Wir wollen Rhythmen im Außen und im Innen erkennen. Und wir wollen erkennen, dass diese Rhythmen eben bestimmte Richtungen haben. Als ganz einfaches Beispiel, wenn ich schlafe, hat das mehr eine Richtung weg von der Umgebung und wenn ich tagsüber aktiv bin, hat das mehr eine Richtung in die Umgebung hinein. Also Rhythmen sind quasi permanent verfügbar und erkennbar und sichtbar. Und diese Rhythmen haben oder zeigen uns auch verschiedene Richtungen auf. Und das zu erkennen ist Schritt 1.
Das ist Schritt 1, genau. Und Schritt 2, und wäre dann die unterschiedlichen Bedürfnisse und unterschiedlichen Notwendigkeiten, die sich durch diese Rhythmen ergeben, besser zu erfüllen und zu erforschen.
Ja. Ne? Das heißt, wenn wir wieder so auch aus unserer chinesischen Medizin-Denkweise rangehen, das Schlafen ist ja ein Prozess, eine Prozessrichtung, und der braucht bestimmte Bedingungen. Und da ergeben sich einfach unterschiedliche Bedürfnisse, je nachdem, wie meine Situation aussieht. Das ist also schon recht komplex. Wir versuchen es trotzdem greifbar irgendwie jetzt hier zu skizzieren.
Und das wäre dann drittens, dass wir diesen Rhythmen dadurch besser entsprechen. Also authentischer, maßvoller, korrekter entsprechen. Also eins, dass es Rhythmen gibt, das erkennen mit Richtung. Zwei, die Notwendigkeit dieser verschiedenen Anpassungsbedingungen und Notwendigkeiten zu verstehen und dadurch sozusagen diesem ganzen rhythmischen, dynamischen Gefüge besser zu entsprechen.
Ja, perfekt. Und das klingt natürlich erstmal sehr allgemein, aber dadurch ist es eben auch wieder für, ist wie so ein Konzept, ne, dass eben Fluss entsteht, dass wir Fluss erzeugen wollen, Fluss wollen wir zulassen und das eben anzuwenden, weil wenn jetzt Person 1 sagt, ich habe den und den Stress, kann jemand, also wenn Person 2 auch Stress hat, ist es höchstwahrscheinlich ein ganz anderes System oder Muster dahinter, aber wenn man mit so einer Blaupause, so einer recht allgemein daran geht, kann jeder trotzdem für sich gucken, was er da eben machen kann.
Und das Ziel ist ja, dass wir halt Fluss erhalten wollen, fördern wollen, kultivieren wollen, in dem, ich sag's jetzt nochmal, Maß, Richtung und Tempo und eben Stagnationen, also im disharmonischen Sinne, vermeiden wollen. Ja.
Und das kann ja auch eine Übung sein. Man kann ja nicht gleich den Endgegner-Stress bei sich raussuchen, sondern wenn man so Kleinigkeiten findet, die einem, die so ein bisschen die Stresskurve nach oben schieben, kann man sich ja vielleicht genau das angucken. Man kann sich vielleicht auch mit Leuten austauschen, weil ich glaube, in einem richtigen Umfeld ist es wieder leichter, sowas zu für sich zu relativieren, mit Stress besser umzugehen, als wenn ich das ganz alleine tue.
Unbedingt. Das ist ja das große Problem, dass wir, das ist wieder diesen Gruppensog, ne? Und wenn wir jetzt also gute soziale Beziehungen haben mit anderen Menschen, die auch diese mit denen austauschen und dann ähnliche Sachen kultivieren, unterstützen uns ja gegenseitig und helfen uns ja gegenseitig und inspirieren uns gegenseitig. Ne? Deswegen kann man ja als Übung mal machen, dass man sich mit seinen Freunden darüber austauscht, einfach mal guckt, was habt ihr denn in eurem Leben an so Abläufen, die eigentlich, wo es nicht um das Ergebnis so sehr geht, sondern auch um die Qualität des Prozesses. Also was wir schon gesagt haben, wie mit dem Holzhacken oder mit dem Krug Wasser holen.
Oder malen oder Musik machen, wo es jetzt nicht darum geht, irgendein Vorspiel zu meistern, sondern einfach für sich irgendwie aktiv zu sein.
Genau. Und was habt ihr an solchen Sachen? Und tauscht euch darüber aus, wenn ihr Lust habt, und guckt mal, ob euch da gegenseitig vielleicht inspirieren können.
Und ganz kurz, das ist ja bei uns im Kung Fu auch so, wir haben ja keine Wettkämpfe, wir haben keine großen Shows irgendwie, was so die Hauptantriebskraft ist für uns, sondern wir machen das ja, um genau das zu machen, wir wollen Fluss ermöglichen, immer wieder. Und da kann man sich auch natürlich, also würde ich das sogar befürworten, dass wir uns mehr über Kung Fu unterhalten sollten, aber Kung Fu ist eben auch genau das andere, was wir gerade gesagt haben.
Eben. Ja. Schön. Ja, dann würde ich sagen, haben wir das Thema soweit erstmal besprochen und
ich würde natürlich sagen, es gibt viele Sachen, die noch darüber hinaus wirken. Also wir haben vorhin kurz über Handys oder soziale Medien gesprochen. Es gibt so viele Einflüsse, die es uns auch künstlich erschweren. Das hatten wir auch schon so ein bisschen besprochen. Aber ich glaube, dass wir aus unserer Philosophie heraus einen sehr guten Ansatz irgendwie da mitbringen, damit umzugehen.
Finde ich total. Also weil es auch so universell ist wieder und so grundsätzlich. Das gilt, das kann man, finde ich, für jede Zeit und für jede Herausforderung kann man das benutzen, ne, wenn man sich damit beschäftigt. Okay, dann sagen wir erstmal so bis hierhin für heute. Gibt es noch was? Felix, hast du irgendwelche spannenden Sachen, die du hast jetzt in nächster Zeit kommen?
Jetzt im Januar noch nicht direkt, aber so im Frühjahr. Da haben wir am 8. März haben wir in Rostock ein Selbstverteidigungsseminar. Da freuen wir uns auch drauf. Das machen wir nur einmal im Jahr, so für offen.
Oh. Kann man sich ja schon anmelden?
Ja, kann man sich jetzt schon anmelden, okay. Genau. Ein, zwei Anmeldungen sind doch schon da. Jetzt wollen wir es noch ein bisschen mehr in die Gruppen oder Kurse tragen. Aber wir freuen uns über jeden mit und ohne Vorerfahrung, weil das bauen wir genau so auf, dass man eben nicht nur der stärkste Schläger auf der Straße ist, sondern irgendwie einen wirklich holistischen, ganzheitlichen Ansatz zur Selbstverteidigung irgendwie bekommt, praktisch und ein bisschen theoretisch natürlich auch.
Ich glaube, da ist auch ein Podcast schon in Vorbereitung, ne?
Ja, genau. Da kann man ja vielleicht nochmal sich so die ersten Inspirationen dann herholen.
Schön. Wir haben am 31. Januar, das ist Freitagabend, da geht unser Feng Shui-Wochenende los. Man kann das ganze Wochenende kommen, man kann aber auch einzelne Tage kommen. Wir haben ja diese diese Feng Shui Wochenendsveranstaltung, wo wir uns einmal über richtig so, wie wirkt der Raum auf uns, also Wohnung und Umgebung machen wir. Dann machen wir, wie wirkt Kleidung auf uns und auf andere und dann, wie wirkt, wenn man sich, also Styling und Haarfrisur und Bart so oder so oder Schminke, also wie wirkt sozusagen dieser Aspekt dann noch, ne? Also diese drei Stufen wollen wir machen, also Raum, Kleidung und Styling.
Ich bin auch mit dabei. Ich freue mich da mega drauf, was da so kommt, weil ich das selber beobachte. Ich finde, da kann man so viel sehen, erkennen, aber erstmal auch über sich selbst.
Ja, total. Ich finde es auch super spannend, das Thema. Und ich wollte schon immer gerne den Kurs so machen, wie wir ihn jetzt machen, dass man eben diese beiden anderen Aspekte auch mit reinnimmt und nicht nur den Raum macht, ne? Also finde ich das so spannend. Das ist, wie gesagt, Freitagabend geht los und Sonnabend und Sonntag ist das. Ja, hast du noch was?
Eine Sache noch, dann einen Monat später bei mir, also nicht im März, wo das Selbstverteidigungsseminar ist, sondern im April, kurz vor Ostern, machen wir unser zweites Kung-Fu-Camp, wieder hier Mecklenburger Seenplatte in Pripyat, im Zeichen der Schlange. Passt so ein bisschen zu dem chinesischen Neujahr jetzt Ende Januar, was ja dann auch Schlange ist. Also es ist nicht daran angelehnt, es passt bloß dieses Jahr sehr gut. Wenn man da sich ein bisschen informieren möchte, kann man gerne auf die Website gehen. Da haben wir ein bisschen was zu geschrieben. Es ist auch ein kleines Video da vom letzten Jahr, was entstanden ist. Das ist irgendwie sehr schön. Genau, und da wollen wir dann so 5 Tage lang uns intensiv auch wieder mit unserem ganzheitlichen Konzept, mit dem Thema Schlange, Kung-Fu, Qigong etc. beschäftigen.
Und auch wieder ein bisschen diese Bewegung haben, was wir gesagt haben, mit diesem qualitativen Aspekt. Ne?
Das ist ja unbedingt.
Das kann man ja total da erfahren. Ja, schön. Ja, wir haben natürlich auch weiter unsere Online-Ausbildung, die steht zur klassischen chinesischen Medizin, auch für jedermann, also nicht nur für Therapeuten. Wir haben die ja so konzipiert, dass die auch einfach für alle Menschen ist, die sich irgendwie gesundheitsbewusste Sachen beibringen wollen und irgendwie ihre Eigenkompetenz und Eigenverantwortung erhöhen wollen. Und da kann man die empfehlen. Die ist bei uns online auf unserer Dao Academy-Webseite. Und ja, da kann man jederzeit einsteigen. Würde ich sagen, dann haben wir es für heute, ne?
Ja, hat viel Spaß gemacht.
Mir auch. Dann schönen Dank fürs Zuhören wieder und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.